Ich bete vor der Predigt noch mit uns. Lieber Vater, wir haben das gerade so gesungen, dass du alles für uns sein willst und bist. Und ich bitte dich jetzt, dass das nicht nur etwas ist, was wir so singen, sondern etwas, was sich wirklich auch in unserem Leben einprägt und tief einbrennt, dass unser Denken von dir bestimmt ist, dass wir uns von dir abhängig machen, dass wir unser Leben auf dich bauen. Und wir bitten dich jetzt, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass es einen Beitrag dazu leistet, in unserem Leben auf dich zu hören und dich nicht nur irgendwo an irgendeiner Stelle mit in unser Leben reinzunehmen, sondern wirklich unser Leben auf dich zu bauen. Und wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der jetzt zu uns reden möchte. Amen. Günter Schmidt hat das gerade schon gesagt, wir sind letzte Woche neu in diese Predigtreihe eingestiegen, mit Mose zusammen im Glauben aufbrechen und wachsen. Und ja, es geht wirklich nicht nur darum, das Leben von Mose jetzt zu entdecken und zu sehen, das ist irgendwie eine spannende Geschichte, sondern auch zu entdecken, welche Schritte musste Mose so auf seinem Weg mit Gott gehen, welche Schritte musste er durchlaufen, welche Umwege waren da vielleicht auch dabei und was können wir davon lernen, so für unseren Weg mit Gott. Und an der Stelle sind wir letzte Woche eingestiegen in diese Situation des Volks im Chaos, in der Unterdrückung, wo das Volk durch die Ägypter, das Volk Israel unterdrückt wurde, wo Kinder ermordet wurden, wo diese Eltern sich fragen mussten, ja, wo gibt es in dieser Welt noch Hoffnung? Und wo dann dieses Kind Mose geboren wurde, das auf wundersame Weise bewahrt wurde. Und wir wollen davon lernen, wie können wir Glauben lernen, an Gott festhalten in solchen Zeiten? Wie können wir an einem Gott festhalten, von dem wir uns nicht sicher sind, ob er den Überblick hat in einer chaotischen Welt. Und heute gehen wir an der Stelle einen Schritt weiter und überlegen, wie ist es eigentlich mit Mose weitergegangen? Was wurde aus ihm? Was waren so die nächsten Schritte in seinem Leben, die er zu gehen hatte? Und das geht weiter in 2. Mose im 2. Kapitel ab Vers 11 unter diesem Oberthema, der Mensch denkt, Gott lenkt. 2. Mose 2, die Verse 11 bis 25. Kommen jetzt auch hier vorne zum Mitlesen. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder dorthin und sah zwei Hebräer miteinander streiten. »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« fragte Mose den, der im Unrecht war. Der Mann erwiderte, »Was geht dich das an? Bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen, wie gestern den Ägypter?« Mose erschrak. »Es ist also doch herausgekommen«, dachte er. Als der Pharao von Moses Tat erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose konnte fliehen und erreichte schließlich das Land Midian. Dort machte er an einem Brunnen Rast. In Midian gab es einen Priester, der 7 Töchter hatte. Sie hüteten seine Schafe und Ziegen und kamen gerade zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Als sie die Tränkrinnen für die Tiere gefüllt hatten, kamen andere Hirten und drängten die Mädchen weg. Da stand Mose auf und nahm die Mädchen in Schutz. Anschließend packte er beim Tränken der Herde mit an. Als die Töchter wieder nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er erstaunt, »Warum kommt ihr heute schon so früh zurück?« Sie erzählten, ein Ägypter hat uns gegen die anderen Hirten verteidigt. Er half uns sogar, Wasser zu schöpfen und die Tränkrinnen zu füllen. »Wo ist er denn?« fragte Reguel. »Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Bittet ihn hereinzukommen und mit uns zu essen.« So kam Mose zu Reguel. Der lud ihn ein, bei ihnen zu bleiben, und Mose willigte ein. Reguel gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Bei seiner Geburt sagte Mose, er soll Gershom, ein Fremder dort, heißen, weil ich als Fremder in einem Land leben muss, das nicht meine Heimat ist. Viele Jahre später starb der König von Ägypten, aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen, er wusste, was zu tun war. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Beides kommt in dem Text vor. Am Anfang mehr der Mensch denkt und weniger Gott lenkt. Und das Erste, was wir sehen, was daraus resultiert, wenn der Mensch denkt und sich nicht bewusst ist, dass Gott lenkt oder das vielleicht auch ignoriert, ist eigenmächtige Schritte, die führen aufs Abstellgleis. Mose, das Kind vom letzten Mal, das ist mittlerweile erwachsen geworden. Er hat eine Ausbildung genossen, vermutlich ist so im goldenen Käfig aufgewachsen, im behüteten, abgeschotteten Leben des Palastes. Wahrscheinlich gab es gute Bildung, immer gut zu essen, wenig harte Arbeit. Man fragt sich, wusste er eigentlich etwas von seiner wahren Identität? Konnte er sich noch daran erinnern, dass er mal irgendwann auch bei seiner richtigen Mutter aufgewachsen war? Nach dem Neuen Testament ist er mittlerweile 40 Jahre alt. Also die Jugend, die hat er so langsam hinter sich gelassen. Und als er so erwachsen ist, da fängt er an und interessiert sich für die Welt da draußen. Er will sehen, wie es seinen Leuten geht. Also irgendwie hat er offensichtlich schon so eine Ahnung. Er war nicht immer in diesem Palast und er geht raus und er wird Zeuge dieser Unterdrückung. Und er fackelt nicht lange, er greift ein, er packt ordentlich zu. Der Prinz wird zum Mörder. Offensichtlich hatte Mose ein recht jähzorniges Temperament. Das geht alles relativ schnell. Das wird relativ knapp geschildert. Niemand hat was gesehen, also schnell die Tat vertuschen. Am nächsten Tag, ein Psychologe würde vielleicht jetzt sagen, es zieht den Täter zurück zum Tatort. Da geht er irgendwie wieder dahin. Vielleicht will er tatsächlich mitkriegen, ist da irgendwas rausgekommen. Gleiche Situation, es gibt wieder einen Streit, diesmal nicht auf der einen Seite ein Ägypter und ein Israelit, sondern zwei Israeliten und Mose mischt sich wieder ein, aber es kommt das böse Erwachen. A, niemand klatscht ihm Beifall dafür, dass er gestern Partei für seine Landsleute ergriffen hat. Keiner findet es toll, dass er jetzt sich in diesen Streit einmischt. Die Israeliten wollen offensichtlich von ihm gar keine Hilfe haben und das Ganze ist auch noch rausgekommen. Die Schuld wird aufgedeckt. Knallhart kriegt er das gespiegelt von seinen eigenen Landsleuten. Und das Ganze macht noch mehr die Runde offensichtlich. Der Pharao kriegt auch davon mit. Und er sieht wahrscheinlich eine Gefahr und denkt sich, wenn jetzt der, den ich an meinem eigenen Hof hatte, den ich mit ausgebildet habe oder meine Leute, wenn der auf einmal als gebildeter Mensch sich zum Anführer dieses unterdrückten Volkes aufschwingt, das wird gefährlich. Der muss beseitigt werden. Und Mose muss fliehen. Und dann heißt es ja, er verschwindet in der Wüste. Das Land Midian, das war relativ weit im Osten, also da ist er schon ein ganzes Stück durch die Wüste gelaufen. Und rein theoretisch könnte das jetzt das Ende dieser Mose-Geschichte sein. Dann hätte seine Karriere praktisch aufgehört, bevor sie jemals überhaupt angefangen hat. Ein kurzer Versuch, gut gemeint, war das Gegenteil von gut. Das ging daneben und danach hätte seine Karriere irgendwo zu Ende sein können und es hätte sein können, er sitzt den Rest seines Lebens irgendwie in der Wüste. Was heißt es an der Stelle, von Mose etwas zu lernen oder mit Mose im Glauben aufzubrechen? An der Stelle gibt es ja noch wenig Vorbildhaftes. Das Erste, aber das ist eigentlich in dem Text eher nur eine Randerkenntnis. Schuld lässt sich nicht vertuschen. Nicht dauerhaft. Das hat damals schon bei Mose nicht funktioniert. Mose dachte vielleicht auch, er hat das alles ganz gut geregelt und keiner hat was mitbekommen. Alle Spuren sind beseitigt, aber dann auf einmal schon einen Tag später kommt doch alles raus. Man musste ihm nicht mal sagen, der liebe Gott sieht alles. Da reichten schon andere Menschen. Schuld lässt sich nicht verheimlichen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber es gibt einen Weg aus dieser Heimlichkeit raus, wo Schuld dann auch ihre Macht verliert, die uns immer irgendwie belastet, nämlich da, wo wir sie bei Gott und mit anderen Menschen klären. Was lernen wir noch hier von Mose? Oder wo ist er uns vielleicht ein schlechtes Vorbild? Zum Thema, der Mensch denkt, Gott lenkt. Wir merken, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir für gut und nötig erachten und dem, was vielleicht Gottes Lösung ist. Mose dachte, er tut etwas Gutes, er hilft einem Unterdrückten, aber er wird dabei zum Mörder und man merkt ja nicht mal, die eigenen Leute haben dann gesagt, wow, Mose, du setzt dich für uns ein, das ist aber super. nicht automatisch sind unsere eigenen Gedanken auch Gottes Gedanken. Und Mose zeigt ja auch hier an der Stelle wenig Überlegung. Er handelt nicht besonders reflektiert, er handelt nicht besonders überlegt, eher aus Jähzorn. Vielleicht ist die Geschichte auch eine ganz gute Erinnerung dafür, dass in uns drin manchmal mehr steckt, als wir eigentlich denken. Und damit meine ich nicht unbedingt Positives, sondern auch Negatives. Man weiß es natürlich nicht genau, aber es kann ja gut sein, dass Mose diesen Mann auch nicht totschlagen wollte. Vielleicht wollte er ihm nur eine Lektion erteilen und dann schlägt er zu hart zu und schießt übers Ziel raus. Aber ob das jetzt bewusst war oder unbewusst, es lässt sich ja nicht mehr zurückdrehen. Tod ist tot. Das, was er da gemacht hat, dafür gibt es keine Wiedergutmachung mehr. Unter Druck, im Stressverhalten, da kommt vielleicht manchmal wirklich zutage, was in uns drin ist. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, wo du auf einmal im Nachhinein erschrocken warst über deine eigene Reaktion. Ich habe mal einen Persönlichkeitstest gemacht und der unterscheidet ganz bewusst diese beiden Kategorien. Der untersucht so die eigene Persönlichkeit in Bezug auf das Normalverhalten, wie verhält man sich, wenn alles normal ist und welche Muster tauchen bei einem auf, wenn man unter Stress steht. Und das ist dann schon nochmal ganz interessant, sich selber auch zu beobachten und zu sehen, wie würde ich denn reagieren, wenn der Druck auf einmal größer wird. Und vielleicht kennst du, wie gesagt, auch solche Situationen, wo du erschrocken bist über deine Reaktion. Und ich glaube, es ist letztlich nur ein weiterer Beleg dafür, dass in uns drin nicht nur viel Potenzial zum Guten steckt, sondern auch das Potenzial zu allen möglichen Arten von schlechten Gedanken. Was bei Mose hier noch mehr auffällt, ist, es ist ja noch keine Rede davon, dass er in irgendeiner Weise eine Beziehung zu Gott hat. Keine Rede davon in der ganzen Geschichte. Keine Rede davon, dass er in irgendeinem Auftrag Gottes handelt oder dass er sich das überlegt und reflektiert hat. Er sieht eine Not und er will das lösen auf seine Art und Weise, wie er denkt, dass es gut ist. Und es ist klar, es gibt auch in unserem Leben Situationen, die erfordern eine schnelle Reaktion. Wir sehen etwas oder uns passiert etwas und wir müssen reagieren. Und da habe ich nicht immer die Zeit, erst irgendwie stundenlang zu reflektieren, was ist denn jetzt das Richtige und was ist jetzt gut und was sollte ich vielleicht lieber lassen. Und deswegen ist es ja gerade gut, vorher einen Maßstab dafür zu haben. Wir haben ja einen Vorteil als Menschen, wir sind zum Glück keine Tiere, die einfach nur nach dem Schema von Reiz und Reaktion leben, wo irgendetwas passiert und das ruft diese Reaktion hervor. Manche haben vielleicht schon diese Geschichte gehört von diesem Psychologen Pavlov, der solche Experimente mit Hunden gemacht hat, wo er den Hunden was zu essen angeboten hat und dann fingen die rechtzeitig an zu sabbern und irgendwann hat nur noch das Glöckchen geklingelt und dann hat das Gleiche hervorgerufen. Das ist ein ganz normales Schema von Reiz und Reaktion. Aber wir sind eben nicht einfach nur irgendwelche konditionierten Hunde. Wir haben die Chance, anders zu reagieren. Wenn solche Situationen kommen, die uns irgendwo ankratzen, die uns vielleicht auch aufbrausen lassen und dann nicht einfach zu sagen, und jetzt sind wir den Reaktionen, die in uns drinstecken, hoffnungslos ausgeliefert. Letztes Mal habe ich gesagt, es gibt Situationen, da gibt es vielleicht nicht richtig und nicht falsch, da gibt es nur falsch und falsch, aber das ist zum Glück nicht der Normalfall. In vielen Situationen gibt es ja schon ein richtig und ein falsch. Und dann haben wir das Potenzial, nicht einfach nur dem nachzugeben, was in uns steckt. Aber was brauchen wir für solche Situationen? Wir brauchen das, von dem hier bei Mose noch keine Rede ist. Wir brauchen irgendwie so einen inneren Kompass, der uns sagt, was ist denn richtig und was ist falsch. Wir brauchen etwas, was uns hilft zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Dann in den Situationen, wo wir vielleicht merken, unser eigenes Bauchgefühl, das ist gerade nicht mehr besonders zuverlässig und der klare Blick, der geht mir gerade verloren. Dann brauchen wir irgendetwas außerhalb von uns, was uns sagt, woran halte ich mich jetzt fest, woran orientiere ich mich? Welche Situation auch immer das ist, manche sagen ja, Liebe macht blind. Und lässt mich dann irgendetwas tun, was ich vielleicht im Nachhinein nicht mehr machen würde. Ich brauche einen Kompass auch bei diesem Thema, der mir sagt, was ist richtig und was falsch. Andere sagen, es sind vielleicht gerade diese Drucksituationen. Oder es sind die Situationen, die dich emotional sehr mitnehmen, wo du angegriffen wirst. Wo dich irgendjemand zu tief verletzt. Und du stehst in der Gefahr, zurückschlagen zu wollen. Und man hat nicht mehr diesen klaren Blick. Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können. Wir brauchen so einen Maßstab. musste an diese Sage von Odysseus denken, der mit seinen Leuten da unterwegs war auf dieser Irrfahrt. Und dann kam er irgendwann ja bei diesen griechischen Sagenfiguren der Sirenen vorbei. Das waren solche Figuren, die haben mit ihrem bezaubernden Gesang alle Seeleute betört und angelockt und dann ausgeraubt und ins Verderben gestürzt. Und was machte Odysseus, um dem zu entgehen? Er wusste, diesem Gesang bin ich sonst hilflos ausgeliefert. Ich brauche einen klaren Maßstab. Was machte er? Seinen eigenen Seeleuten hat er die Ohren mit Wachs verstopft, damit die nichts hören. Und weil er doch ein bisschen neugierig war und es gerne hören wollte, hat er sich dafür am Mast seines Schiffes festbinden lassen. Ist natürlich nur eine Sage, aber finde ich, bringt das gut zum Ausdruck. Wir brauchen so einen sicheren Maßstab, wenn wir uns selber nicht mehr trauen können. Und wir brauchen etwas, was Mose eben an der Stelle noch nicht hatte. Denn wo kriegen wir diesen Maßstab her für richtig und falsch? Wir kriegen ihn von dem, der richtig und falsch irgendwo auch definiert hat. Wir kriegen ihn durch die Beziehung zu Gott und durch das Wissen um seine guten Maßstäbe und das, was er uns mitgegeben hat, gerade für solche Situationen, in denen wir dazu neigen, einfach dem nachzugeben, was in uns drinsteckt. Wir brauchen eine feste Bindung an Gott, die Beziehung zu ihm und eine feste Bindung an sein Wort. Sonst stehen wir auf wackeligem Boden und das Bauchgefühl alleine wird uns nicht durch alle schwierigen Situationen durchbringen. An der Stelle ist es auch gut, sich nicht zu überschätzen. Und an der Stelle geht es eben damit los, dass wir zuerst diese Beziehung brauchen zu Gott. Natürlich muss ich erst mal wissen, ob der verlässlich ist. Bevor ich ihn nicht kenne, werden mir auch seine Maßstäbe vielleicht nicht als besonders einleuchtend oder als besonders verlässlich erscheinen. Aber damit fängt es an. Und das ist etwas, von dem wir hier in dieser Situation bei Mose noch nichts lesen. Mose handelt eigenmächtig und er muss dann erfahren, Schuld hat immer Konsequenzen, mit denen wir leben müssen. Aber diese Geschichte geht ja trotzdem weiter. Und das wäre der zweite Gedanke, auch das Abseits kann eine neue Perspektive ergeben. Wie gesagt, das könnte das Ende der Mose-Geschichte sein, wo man nichts mehr von ihm hört, wo er irgendwo in der Wüste verschwindet. Er flieht in diese abgelegene Provinz, in die völlig abgelegene Ecke, weit weg vom Zentrum der Macht in Ägypten. Und er bleibt dort sehr lange Zeit. Die nächsten 40 Jahre seines Lebens wird Mose irgendwo in der Wüste zubringen. Und man könnte sagen, da hat er doch die besten Jahre seines Lebens, hat er irgendwo in der Wüste zugebracht. Alles nur wegen einer falschen Entscheidung, alles wegen einer überhasteten Aktion. Es ist ein sehr deutliches Beispiel dafür, dass es Entscheidungen in unserem Leben gibt, die Konsequenzen haben, mit denen wir dann danach sehr lange leben müssen. Und es ist der ernste und vielleicht auch unangenehme Teil an der Stelle. Es kann Entscheidungen geben, die lassen sich nicht mehr zurückdrehen. Aber, und das ist das, was wir von Mose dann auch wieder mitnehmen können, für ihn ist die Wüste nicht einfach irgendetwas, wo er sich jetzt hinverbannt und hinversetzt fühlt, wo nichts mehr geht, sondern es geht für ihn auch noch weiter. Zunächst mal kommt es für ihn in der Wüste zu einer entscheidenden Begegnung, noch nicht mit Gott, der spielt zu der Zeit immer noch keine große Rolle, der kommt erst später wieder, aber es kommt eben zur Begegnung mit einer Frau und ihren Schwestern, er unterstützt diese Familie zunächst, dann findet er Aufnahme in das Haus und wird dann später sogar auch noch Teil der Familie. Diese Herkunft der Familie, zu der er da kommt, bleibt ein bisschen im Unklaren. Immerhin wird später berichtet, dass der Schwiegervater auch Opfer für den einen Gott Israels gebracht hat. Also offensichtlich gab es irgendwie auch damals schon Gottesverehrung noch außerhalb des Volkes Israel. Wir merken, es kann, wie gesagt, sein, dass wir im Leben falsche Entscheidungen fällen und dass wir mit den Konsequenzen falscher Entscheidungen leben müssen. Und dass wir vielleicht auch erstmal irgendwo so aufs Abstellgleis oder ins Abseits gesetzt sind. Aber das bedeutet nicht, dass danach das Leben völlig zu Ende ist. Es bedeutet nicht, dass ich dann, wenn ich so eine falsche Entscheidung getroffen habe, mich irgendwo verkriechen muss und mich mit Selbstmitleid zerfleischen muss, was ich doch für jemand bin, der es nicht auf die Reihe bekommen hat und der in Selbstmitleid versinkt. Von Mose kann man lernen, auch aus diesem Umweg, den das vielleicht mit sich bringt, das Beste zu machen. Die eine Tür ist zugegangen, aber Mose findet immerhin auf dem Weg ins Abseits seine Frau. Er bekommt eine Familie. Und der Umweg ist für ihn dann eben nicht nur eine Zeit, die er einfach nur absitzt, sondern die er gestaltet, wo er sagt, ja gut, jetzt bin ich hier und jetzt werde ich auch das Beste daraus machen. Wenn du das Gefühl hast, du bist nach so einer Fehlabzweigung irgendwo gerade in der Wüste gelandet, dann setz dich nicht einfach hin und denke, mein Leben ist jetzt zu Ende und es geht nichts mehr und da kommt nichts mehr, ich habe versagt und aus und vorbei. Von Mose können wir lernen, zu schauen, wie können wir jetzt, da wo wir jetzt sind, trotz allem und mit allem, wie können wir da gut weiterleben? Wie können wir diese Zeit jetzt gut gestalten? Mose bleibt in der Wüste und natürlich hätte das auch seine Tücken haben können. Es hätte auch sein können, er richtet sich da schön in seinem Familienleben ein und es kommt auch nichts mehr. Es kann also auch könnte auch eine Gefahr sein, sich da zu sehr einzurichten, aber dafür, dass das nicht passiert, sorgt Gott ja dann später noch, aber dazu später mehr. Für uns ist einfach wichtig an der Stelle, Gott ist auch auf dem Umweg noch da und auch auf dem Umweg besteht noch die Möglichkeit, dass das Leben weitergeht. Und Gott kann auch auf den krummen Linien gerade schreiben. Das heißt ja nicht, dass wir die krummen Linien extra suchen müssen. Aber da, wo sie sich in unserem Leben ereignet haben, da ist es eben nicht das Letzte. Und das ist ja auch das, womit der Text endet. Mose wollte was Gutes machen, auf seine Art. Es führte ihn erstmal ins Abseits. Es half seinen Leuten nicht. Der Mensch denkt, führt nicht immer zum Guten. Aber Gott handelt anders, denn Gott lenkt, Gott bleibt dran. Das ist der dritte Gedanke. Mose bleibt, wie gesagt, noch ziemlich lange in der Wüste, aber das Volk Israel, damit endet der Text, das ist ja immer noch in der Notsituation. Das sitzt immer noch in Ägypten und wartet und man kann sich vorstellen, diese Unterdrückung geht jetzt schon wirklich lange. Dieses Kindermorden, das geht wahrscheinlich auch schon wirklich lange. Mose ist schon 40 Jahre alt, also geht es schon 40 Jahre. Das hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher angefangen. Und jetzt ist Mose nochmal 40 Jahre in der Wüste und nichts tut sich. Das Volk Israel, es leidet. Der Versuch, mit Gewalt zu helfen, hat nicht geholfen. Dann heißt es, der König stirbt, immerhin. Das könnte eine Veränderung mit sich bringen, Vers 23, aber die Zwangsarbeit geht weiter. Und trotzdem endet dieser Text hoffnungsvoll. Gott war das alles nicht entgangen. Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Gott wusste, was zu tun ist. So endet dieser Text. Und wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, Vertrauen zu lernen, dann fängt es damit an, dass wir uns daran klammern müssen, manchmal vielleicht auch wieder besseres Wissen, dass Gott uns sieht und hört. Dass Gott dich, da wo du gerade bist, sieht und hört und dass er dein Schreien und dein Klagen und alles, was du ihm da hinkippst, dass er das hört und dass er dein Leid sieht. Das ist das Mutmachende daran und das Herausfordernde, wo wir eben Vertrauen lernen müssen, ist, Gott hat eine andere Zeitrechnung. Ja, Mose war jetzt 40 Jahre da in Ägypten gewesen, jetzt nochmal 40 Jahre in der Wüste und man kann sich fragen, warum um alles in der Welt geht es eigentlich nicht schneller? Warum um alles in der Welt greift Gott denn nicht schneller ein? Wir wissen es nicht. Warum greift Gott in deiner erlebten Notsituation nicht schneller ein? Ich weiß es nicht. Warum greift er in das Leid dieser Welt nicht schneller ein? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, das ist das, was in diesem Text steht. Gott war das nicht entgangen. Und Gott wusste, was zu tun ist. Und es galt damals und das gilt heute auch noch. Er hat eine andere Zeitrechnung, aber er sieht und hört dich und er ist und bleibt gerecht. Und er vergisst dich nicht. Und daran müssen wir uns klammern, manchmal vielleicht gegen alles das, was wir erleben und gegen wieder besseres Wissen. Gott handelt eben anders. Er handelt anders als diese Welt. Er handelt auch in dieser Welt nicht mit Macht und Gewalt, er strebt nicht nach menschlicher Macht. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Das zeigt uns einerseits die Grenzen unseres Handelns. Wir können uns alles Mögliche überlegen, aber letztlich ist Gott derjenige, über dessen Schreibtisch die Sachen gehen müssen. Der Mensch denkt, Gott lenkt, ist aber eben gleichzeitig ja auch ein Trost, was uns nicht nur zeigt, wo wir es nicht hinbekommen, sondern der uns zeigt, aber Gott lenkt eben immer noch, wie es in diesem Zitat ja auch zum Ausdruck kommt. Es wird regiert. Und es wird nicht irgendwo regiert, sondern es wird bei Gott regiert. Und daran müssen wir uns festhalten. Etwas anderes haben wir nicht. Letztes Mal haben wir die Verbindung gezogen von Mose zu Jesus. Und diese Verbindung, die müssen wir auch an der Stelle wieder ziehen, weil Jesus uns dabei hilft, uns an diesem Gott festzuhalten. Und wenn dieser Gott uns fremd wird und wenn du diesen Gott nicht verstehst, dann gilt es auch heute, dass wir Jesus ansehen müssen, weil Gott sich da vorgestellt hat. Und wenn wir Jesus sehen, dann handelt er ähnlich und doch ganz anders wie Mose. Mose verließ den Palast, um seinen Leuten zu helfen, mit Gewalt. Jesus verließ nicht den Palast, aber er verließ die himmlische Welt seines Vaters, um zu sehen, wie es uns geht und um uns ganz nahe zu kommen. Er kam in diese Welt arm. Und die Versuchung, nach menschlichen Methoden zu handeln, die gab es für ihn auch gleich am Anfang. Für Mose, kurz nachdem er den Palast verlassen hatte, mit menschlicher Stärke draufgehauen. Jesus kommt in diese Welt und ganz am Anfang seines Dienstes, da kommt der Gegner Gottes, der Teufel, und er flüstert ihm das ein: Strebe doch auch nach menschlicher Macht. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was für ein toller Kerl du bist. Und Jesus hat das, was wir auch brauchen. Er hatte diesen festen Kompass. Er hatte eine Bindung, die ihm klar gemacht hat, was ist richtig und was ist falsch. Er widersteht diesen Angriffen, weil er eine klare Basis aus Gottes Wort hat. Und er kann diesen Angriffen etwas entgegensetzen. Und da sehen wir das, was wir auch brauchen. Eben diese klare Bindung an einen Maßstab, dann, wenn uns richtig und falsch verloren geht. Und Jesus ermöglicht uns dann auf seine Art und Weise, anders als wir uns das jemals ausgedacht hätten, nicht mit triumphierendem Sieg, sondern durch eine scheinbare Niederlage am Kreuz, ermöglicht er uns die Befreiung aus unserer Sklaverei. Er ermöglicht uns die Erneuerung von innen heraus, eine Veränderung, die durch Liebe passiert. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Eine beständige Erinnerung, dass wir selber es nicht schaffen, dass wir ein Eingreifen von außen nötig haben. Eine Erinnerung, dass das ja auch bei Gott eben nicht so funktioniert. Die Beziehung zu ihm, die können wir uns nicht durch unser Denken erarbeiten. Aber Jesus erinnert uns eben auch daran, dass Gott uns nicht vergessen hat. Er wurde auch so lange erwartet. Wie lange haben die Menschen im Alten Testament gewartet? Aber er kam und Gott wusste, was zu tun ist. Darauf zu vertrauen und damit zu leben, das heißt nicht, jetzt die Hände in den Schoß zu legen und nichts mehr zu tun. Das heißt nicht, allem Unrecht tatenlos zuzuschauen und dem nichts entgegenzusetzen. Aber es heißt, immer wieder daran zu denken, dass es Gott ist, der regiert und der die Sache in der Hand hat. Und es hilft uns dabei zu vertrauen, dass Gott uns A, eine Perspektive der Hoffnung schenkt und dass er uns eben auch diesen Kompass geben will, um in herausfordernden Situationen gute Entscheidungen fällen zu können. Und ich wünsche uns das, dass wir das miteinander entdecken können, dass wir miteinander uns auf diesem Weg in der Wartezeit stärken können, aber dass wir auch miteinander uns an diese Basis, die uns durchträgt, erinnern können. Amen.